Also man muss sich schon darüber im Klaren sein, dass man beim Abschluss eines BDC-Vertrages eine enorme Anzahl an Seiten lesend und inhaltlich bewerten muss. Das können je nach Umfang der BW-Systeme auch schon mal 100 Seiten oder mehr sein.
Aus meiner Sicht schränken die lizenztechnischen Unklarheiten in den Vertragsdokumenten die Möglichkeiten der Nutzung der BDC aktuell sehr stark ein. Und ich finde es persönlich sehr, sehr schade.
Business Data Complexity. Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Ist der Titel unseres Podcasts. Michael Bloch, DSAG-Fachvorstand Lizenzen, Vertragswesen und Support. Und Sebastian Kress, Sprecher der Arbeitsgruppe Operatives Vertrags- und Vermessungsmanagement Cloud, haben die Business Data Cloud, kurz BDC, mal ganz genau unter die Lupe genommen und vielleicht einen Weg gefunden, wie vieles einfach weniger kompliziert sein könnte. Hallo Michael, hallo Sebastian, herzlich willkommen.
Hallo Thomas, schön, dass ich wieder hier sein darf und dass wir dieses Mal den Scheinwerfer auf eines der strategischen Produkte aus der SAP Business Suite richten können.
Hallo Thomas, hallo Michael, vielen Dank für eure Einladung. Auch ich freue mich, dass ich erneut zusammen mit Michael ein wirklich kompliziertes Thema erörtern darf.
Stichwort kompliziertes Thema. Dafür müssen wir erstmal wissen, was ist das Komplizierte an der Business Data Cloud? Das Vertragswerk, die Struktur, die Capacity Units, die Intelligent Apps oder einfach alles? Und warum? Das erfahren wir heute. Beginnen wir doch mit einer kurzen Einordnung der BDC. Wo im SAP-Kosmos ist die BDC angesiedelt und was ist ihre Aufgabe?
Ich denke, die meisten Kunden werden letztes Jahr im Februar das Business Unleashed Event von der SAP verfolgt haben, wo unter anderem auch die Business Data Cloud erstmals eingeführt worden ist, wie ich eben schon in der Begrüßung sagte, als strategische Komponente in dem neuen Diagramm der SAP. Sie soll eine einheitliche Datenplattform darstellen, insbesondere soll sie strukturierte Daten liefern, damit das Thema AI auch besser bedient werden kann im SAP-Kosmos. Dazu muss man aber sagen, dass die Business Data Cloud jetzt an sich nicht komplett neu ist, sondern im Wesentlichen waren das zunächst bestehende Produkte wie etwa Datasphere oder die SAP Analytics Cloud, die man separat lizenzieren konnte, die jetzt aber Teil des BDC-Vertrages sind und auch nur noch über die BDC auch subskribiert werden können. Zusätzlich war das große Versprechen letztes Jahr dann auch, dass man mit der Einführung der BDC auch sogenannte Datenprodukte anbieten möchte, die von SAP verwaltet werden, die man einfach konsumiert und wo man sich im Prinzip dann auch als Kunde nicht mehr selber drum kümmern muss. Und insgesamt ist das Angebot sehr wohlwollend aufgenommen worden, weil es tatsächlich auch als wirklich hilfreiche Lösung im SAP-Kosmos angesehen wird.
Wie kann man sich das Ganze dann in der Praxis vorstellen?
Ja, nun SAP hat für die Kernprodukte der BDC, also konkret sind das die Datasphere, die SAP Analytics Cloud, das BW und Databricks eine Art, sagen wir, virtuelle Währung namens Capacity Units definiert. Und diese, ja, Capacity Units sollen flexibel zwischen den aufgezählten Lösungen aufgeteilt werden. Insofern wirbt die SAP auch an dieser Stelle damit, die BDC sei extrem flexibel und damit auch auf die Kundenwünsche oder Kundenbedürfnisse anpassbar. Und ja, grundsätzlich kennen wir das herausfordernde kreditbasierende Modell mit diesen Capacity Units bereits von der BTP als auch von der SAP Business AI. So gibt es zwar auch dort eine gewisse Flexibilität, aber diese Flexibilität ist auch verbunden mit dem Risiko für Kunden, dass diese Credits am Ende eines Vertragsjahres verloren gehen oder ein unterjähriger Nachkauf auch zu den Zahlungsverpflichtungen in den weiteren Vertragsjahren führen. Und ja, bei der BDC ist SAP von diesem Modell aber leider abgewichen. Und die Nutzung muss nicht wie bei der BTP und im AI-Umfeld jährlich, wie ich eben gerade erläutert hatte, sondern für die BDC Capacity Units auf Monatsebene dimensioniert werden. Mit all den Nachteilen des Verfalls von diesen Capacity Units am Monatsende. Das heißt, wenn man zu wenige Capacity Units in einem Monat eingeplant hat, kann man sich diese nicht aus dem Pool für die kommenden Monate herausholen, sondern bekommt im Worst Case eine extra Overusage-Rechnung, obwohl man im Pool für die kommenden Monate ja auch noch Credits hat. Und das ist vollkommen unverständlich irgendwo und aus unserer Sicht keinesfalls die Flexibilität, mit der die Lösung eigentlich beworben wird.
Lass uns hier nochmal kurz auf das Thema BW-Systeme eingehen, denn tatsächlich sind die jetzt ja auch Bestandteil von der Business Data Cloud und zwar sogar ausschließlich. Also wer noch einen RISE-Vertrag in den letzten Jahren vor der BDC abgeschlossen hat, der konnte noch ein BW-System auch in seiner Private Cloud über den RISE-Vertrag bekommen. Das geht jetzt mittlerweile nicht mehr. Insofern muss man jetzt für das BW in der Private Cloud tatsächlich auch diese Capacity Units in der Business Data Cloud konfigurieren. Und da wird es dann hinsichtlich Flexibilität nochmal ein bisschen problematischer, denn tatsächlich gibt es da Mindestbezugsdauern für die Provisionierung der Systeme. Man kann also nicht einfach nach Lust und Laune rauf und runter sizen. Und was ein bisschen schräg ist, ist auch ehrlicherweise, dass die Business Data Cloud als Public Cloud Lösung beworben wird, dass BW da drin aber eine Private Cloud Lösung ist, für die dann auch noch ein separates SLA gilt, sodass man sich als Kunde dann auch tatsächlich mit beiden auseinandersetzen muss. Was natürlich die Komplexität auch nicht gerade verringert, wenn man seine BW-Landschaft transformieren will.
Wenn wir das auf das Vertragswerk rund um die BDC übertragen, was muss denn hier konkret beachtet werden?
Also man muss sich schon darüber im Klaren sein, dass man beim Abschluss eines BDC-Vertrages eine enorme Anzahl an Seiten lesen und inhaltlich bewerten muss. Das können je nach Umfang der BW-Systeme auch schon mal 100 Seiten oder mehr sein. Der Vertrag selber zur BDC besteht ja nicht nur aus der Orderform und den üblichen Anhängen wie etwa die Datenschutzvereinbarung oder den AGB. Alleine das Supplement, also die zusätzlichen Bedingungen für die BDC, bestehen mittlerweile aus zwei Dokumenten mit 50 Seiten. Das ist schon eine enorme Menge Papier.
Und noch komplexer wird es dadurch, dass es auch noch Abhängigkeiten zu anderen Verträgen, die nicht auf den ersten Blick sichtbar sind, gibt. Und insbesondere, wenn man auf Kundenseite jemand anderes den BDC-Vertrag verantwortet, als die Verträge rund um die SAP, rund um das SAP Cloud ERP. Und ja, beispielsweise muss für die Cloud ERP Intelligence App die Anzahl der FUEs aus dem Cloud ERP-Vertrag als Grundlage herangezogen werden. Und nicht zu vergessen muss der Enhanced Operation Service der BDC den gleichen Umfang haben wie im Cloud ERP-Vertrag festgelegt. Und ich glaube, es gibt noch einen weiteren wichtigen Punkt hervorzuheben. Im BDC-Vertrag selbst gibt es noch zusätzliche Abhängigkeiten, die man unbedingt im Blick behalten sollte. Wenn die SAP Analytics Cloud vertraglich in die Business Data Cloud integriert wird, braucht man für Planungsszenarien zusätzlich die Datasphere. Vereinfacht gesagt stellt die Datasphere die Speicher- und Rechenressourcen bereit, die für diese Planungsszenarien in der SAC notwendig sind. Und früher waren genau diese Ressourcen bereits in den Concurrent Session oder User Subscriptions der SAC enthalten. Heute müssen sie jedoch separat in der Datasphere berücksichtigt und auch lizenziert werden. Und ganz aktuell, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, gibt es im BDC-Estimator noch keine Hinweise, geschweige denn unterstützende Kalkulationen dazu. Das heißt schlussendlich, dieser Bedarf in der Datasphere muss derzeit zusätzlich manuell eingeplant werden.
Kommen wir kurz noch zur Struktur der BDC. Mit welchen Besonderheiten haben wir es denn hier zu tun?
Es gibt eine SAP-Folie, auf der unterschiedliche Schichten zu sehen sind. In der Mitte sind die Kernprodukte, also beispielsweise Datasphere oder die SAC, über die wir gerade schon gesprochen haben. Dann gibt es unten drunter die Schicht, wo die Daten eigentlich herkommen, also beispielsweise die S/4HANA-Systeme oder auch NonSAP-Systeme. Und dann steht darüber noch so ein Balken mit der Überschrift Intelligent Applications, da hat Sebastian auch gerade schon kurz was zugesagt, und ganz oben auch noch eine Schicht mit dem Titel SAP Business AI. Das könnte, wenn man das so sieht, den Eindruck erwecken, dass man all dies, was da in dem Schema abgebildet ist, auch direkt über diese Capacity Units lizenzieren könnte. Das ist aber nicht so. Sondern tatsächlich sind nur diese Kernprodukte, sprich BW, Datasphere, die SAC und auch das SAP Databricks über diese Capacity Units lizenzierbar. Alles andere hat eine andere Metrik. Und gerade diese Intelligent Applications orientieren sich an der eigentlichen Industrielösung. Also wenn ich jetzt mal das Thema People Intelligence als Beispiel nehme, das wird nach der Anzahl an Mitarbeitern lizenziert. Und Das ist natürlich irgendwie ein bisschen ungünstig, wenn man dann zusätzlich zu dem eigentlichen Lizenzbedarf für die BDC auch noch mit unterschiedlichen anderen Metriken herumhantieren muss, um sich einen Eindruck zu verschaffen, was ich eigentlich alles lizenzieren muss. Und auch bei diesen Intelligent Apps muss man dazu sagen, dass der Vertrag und auch die Zusätze selber überhaupt keine Informationen dazu geben, für welchen Anwendungsfall ich eigentlich welche Intelligent App benötige. Es gibt nämlich manche davon, die sind ausschließlich für die Public Cloud Edition der Business Suite vorgesehen und andere nur für die Private Cloud. Das macht es halt nochmal schwieriger, zu einer Entscheidung zu kommen, was ich eigentlich brauche aus dem Portfolio. Und für uns, aus unserer Sicht, wäre es hier deutlich einfacher gewesen, wenn man auch diese Intelligent Apps über diese Capacity Units lizenzieren könnte, auch hinsichtlich der Flexibilität, die wir uns eigentlich gewünscht hätten, dass ich mit dem Volumen, was ich in die BDC stecke, so flexibel wie möglich arbeiten kann.
Man sollte auch im Hinterkopf behalten, dass die Intelligent Applications in der Regel auch weitere Capacity Units benötigen, um beispielsweise die Nutzung von Berichten in der SAP Analytics Cloud zu ermöglichen. Und diese zusätzliche Menge muss man entsprechend planen und bepreisen können. Und Stichwort Datenprodukte. Michael erwähnte eben, dass die SAP von ihr verwaltete Datenprodukte anbietet, die kundenseitig einfach konsumiert werden können. Diese Datenprodukte sind Bestandteil der Intelligent Applications, sodass man diese zwingend zusätzlich buchen muss, um überhaupt Zugriff auf diese zu haben. Alleine mit den Kernprodukten der BDC lässt sich also überhaupt nicht der Nutzen erzielen, der als großer Vorteil beworben wird.
Wo wir gerade bei Missverständnissen sind, schauen wir an der Stelle auch einmal kurz auf das Thema SAP Business AI. Das ist ja auf den BDC-Folien drauf. Aber auch in der BDC ist das so, dass man zum Beispiel in der Analytics Cloud auch nur die Embedded-Funktionen ohne Aufpreis bekommt und alles, was als Premium gekennzeichnet ist, einen komplett separaten Vertrag zu AI-Units benötigt. Aber das wiederum ist ein Thema für einen anderen Podcast.
Dass neue Services bei der Nutzung sofort akzeptiert werden, ist ein Punkt aus dem Supplement. Was heißt denn das konkret und was muss dabei unbedingt beachtet werden?
Ja, zunächst ist es erstmal ein absolut fairer Aspekt, der Kunden die Sicherheit gibt, dass auch zukünftig neu hinzukommende BDC-Services genutzt werden können. Nur für diese neu hinzugekommenen Services gilt das neue Supplement im Kontext dieser neuen Services. Alle anderen Passagen des bisherigen Supplements gelten fort. Das heißt, dass man vor der Nutzung neuer Services immer mal das Supplement anschauen sollte und natürlich nach der Aktivierung neuer Services das aktuelle Supplement zusätzlich zu dem initialen mit dem Vertrag geschlossenen Supplement ablegen sollte. Das heißt also faktisch, dass hiermit auch ein nicht unterzeichnetes Supplement dennoch Vertragsbestandteil mit den darin enthaltenen Informationen wird. Hier gilt natürlich auch, dass man vor Aktivierung jeglicher neuen Services die Konsequenzen und eingeräumten Rechte vollständig verstanden haben sollte.
Und was passiert, wenn Services gestrichen werden?
Also grundsätzlich kündigt SAP die Abkündigung von Services mit einer Frist von 6 Monaten vorher an. Dann gibt es allerdings 2 Gruppen. Bei der Gruppe 1 und den Services, die darin sind, kann man die jeweiligen auf Capacity Units beruhenden Services noch bis zum Ende der initialen Vertragslaufzeit weiter benutzen. Bei der Gruppe 2 ist es aber einfach so, dass die Sachen nach 6 Monaten weg sind. Und standardmäßig gehört erstmal alles zu Gruppe 1, was man dann dementsprechend auch weiter nutzen kann. Allerdings alle Business Data Cloud Connect Services beispielsweise sind sofort in Gruppe 2 und das bedeutet natürlich, wenn SAP sich dazu entschließt, einzelne Sachen davor nicht weiter anzubieten, muss man sich als Kunde natürlich damit auseinandersetzen, was ich denn in 6 Monaten mache, wenn das nicht mehr da ist. Und hier kommt natürlich auch wieder das Thema zum Tragen, was ich schon mal in einer meiner Keynotes auf dem Jahreskongress angesprochen habe, dass man als Kunde schon einen Blick darauf haben muss, was eigentlich im Rahmen meines Cloud-Vertrages wie lange angeboten wird und dass ich natürlich auch gucken muss, dass ich genau im Blick behalte, wann welche Leistungen wegfallen und wie ich damit umgehe. Und natürlich ist es auch hier wieder so, dass es zumindest bislang, auch zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, nicht so ist, als würde ich von SAP eine proaktive Information bekommen, sondern ich muss selber darauf Acht geben, wann was ausläuft und was das für mich bedeutet. Insofern ist das durchaus ein relevantes Thema, weil man ansonsten mit einer nicht funktionierenden Lösung dasteht.
SAP positioniert die BDC ja als zentrale Datenplattform. Ich würde jetzt davon ausgehen, dass ich die dort gesammelten und in Form von eindeutigen Datenprodukten verfügbaren Informationen problemlos in meinen Prozessen verwenden kann.
Die BDC wird über Schnittstellen, sogenannte APIs, an andere Systeme angebunden. Liest man nun das BDC-Supplement, geht daraus hervor, dass diese APIs nur so genutzt werden dürfen, wie in der jeweiligen Produktdokumentation beschrieben. Explizit ist die Nutzung der Sub-APIs für den Datenexport zu Third-Party-Applikationen oder auch Third-Party-Produkten untersagt. Außer es ist dediziert als eine Funktion der Sub-API oder für die Sub-API abweichend beschrieben. Kundenapplikationen oder auch Third-Party-Applikationen dürfen nicht für den Datenexport genutzt werden. Und auf den ersten Blick mag das sich erstmal nicht problematisch anhören. Aber die erwähnten Dokumentationen sind kein Vertragsbestandteil, zumal im Vertrag dann auch nicht definiert ist, wo sich diese Dokumentation, auf die sich bezogen wird, befinden. Außerdem ist der Begriff der Sub-API sehr, sehr weitreichend definiert. Zusammengefasst besteht hier ein echtes Risiko, dass Datenexporte gegen den Vertrag verstoßen und eine Änderung der Definition einer API von SAP einfach so im Hintergrund umgesetzt werden könnte. Das sollte man vor der Implementierung auf jeden Fall im Blick haben und gegebenenfalls die eigenen Use Cases vorab in der Verhandlung mit SAP offen thematisieren.
War das denn vorher nicht so geregelt?
Also das betrifft im Wesentlichen den Export von Daten aus Datasphere und der darunterliegenden HANA Cloud. Für die Bestandskunden, die die jeweilige Lösung schon vorher hatten, gab es diese Einschränkungen so in der Form nicht. Und das kann natürlich, so wie Sebastian gerade schon gesagt hat, schon dazu führen, dass ein bisher problemlos gelebter Prozess so nicht fortgesetzt werden kann, weil die Vertragsbedingungen das in der Form nicht zulassen. Und das ist leider nicht die einzige Stelle, an der Bestandskunden mit neuen Hürden zu kämpfen haben.
Das wäre jetzt schön, wenn du das noch etwas konkretisieren könntest.
Dafür muss ich jetzt tatsächlich ein bisschen ins Detail gehen. Also es sind in den Zusatzbedingungen ein paar Einschränkungen drin, die auch nicht für alle Kunden relevant sein könnte. Nichtsdestotrotz sind es auch Dinge, die es vorher nicht gab. Beispielsweise kann man pro Mandant und Monat nur bis zu 2000 OData-API-Aufrufe pro 1 GB Rechenspeicher nutzen. Das OpenSQL-Interface ist auf 1 GB Datenverkehr pro Monat beschränkt. Und in beiden Fällen behält SAP sich das Recht vor, bei Überschreiten dieser Limits zusätzliche Gebühren zu fordern. Als Kunde hat man aber gar keine Chance, überhaupt mal zu prüfen, wie viel man da verbraucht. Und inwiefern das halt ein Problem ist oder eben nicht, hängt sehr individuell davon ab, wie man jetzt an dem konkreten Beispiel die Datasphere vorher genutzt hat. Und weil es das halt vorher nicht gab, ist es halt schon etwas erstaunlich, dass das jetzt so in den Vertragsbedingungen steht.
Könntest du dir vielleicht erklären, welche Hintergründe da eine Rolle spielen?
Ich kann da natürlich nur mutmaßen. Sicherlich hat SAP ein Interesse daran, dass der Inhalt in der gesamten Business Data Cloud nicht einfach von zahlreichen Drittanbieterlösungen einfach so konsumiert werden kann. Allerdings möchte die SAP dieses Angebot ja auch ganz bewusst als offenes Ökosystem positionieren und mit den ganzen Einschränkungen, die auch Sebastian gerade schon ausgeführt hat, ist das aus unserer Sicht nun mal eben kein offenes Ökosystem.
Also ich muss sagen, das klingt alles schon recht herausfordernd. Ist denn wenigstens die Abbildung der BW-Systeme in der BC ein bisschen einfacher zu kalkulieren?
Kurz und knapp gesagt, nein. Die BW-Service-Liste im Supplement ist zum Zeitpunkt dieser Aufnahme 6 Seiten lang. Und da das BW zu den Kernfunktionen gehört, wird dementsprechend auch alles auf Capacity Units umgerechnet. Darüber hinaus befindet sich am Ende auf der letzten Seite der BW-Service-Liste noch ein paar Fußnoten, anhand derer in Abhängigkeit der entsprechenden Markierungen noch prozentuelle Aufschläge auf die BW-Services kalkuliert werden müssen. Und ja, hier ist der Stand aktuell leider so, dass die SAP diese Fußnoten unterschiedlich klassifiziert. Das heißt, entweder müssen alle markierten Services für die Berechnung hinzugezogen werden oder aber alle nicht markierten Services. Das ist irritierend und macht die Rechenlogik unnötig kompliziert.
Die Herausforderungen scheinen also zumindest aus vertraglicher Sicht doch recht groß zu sein. Wie ist eure abschließende Einordnung?
Ja, aus meiner Sicht steckt die größte Herausforderung aktuell weniger in der technischen Umsetzung und den Möglichkeiten innerhalb der BDC, sondern dafür umso mehr im Mangel an der vertraglichen Klarheit. Und ja, so viel Potenzial die BDC als eine moderne und zentrale Datenplattform bieten kann, so restriktiv, ja, teilweise widersprüchlich und komplex dazu sind die Nutzungsbedingungen rund um Schnittstellen, die Datenexporte und auch die BW-Services. Und umso wichtiger ist es, sich fachbereichsübergreifend die Bedeutung der Nutzungsbedingungen und generell der Vertragsunterlagen selbst im Hinblick auf die Nutzungsszenarien heute, aber auch in Zukunft anzuschauen und entsprechend dann auch bewerten zu können. Aus meiner Sicht schränken die lizenztechnischen Unklarheiten in den Vertragsdokumenten die Möglichkeiten der Nutzung der BDC aktuell sehr stark ein. Und ich finde es persönlich sehr, sehr schade.
Es gehört ja schon als kurioser Fakt zu der Geschichte dazu, dass es das erste Supplement zur BDC letztes Jahr schon gab, bevor überhaupt das Pricing offiziell veröffentlicht worden ist. Und seither kommen gefühlt auch im Monatstakt irgendwie neue ergänzende Bedingungen, wo immer irgendwas Neues drin ist. Ich kenne jetzt keine andere Cloud-Lösung der SAP, wo das so häufig ist und auch so viele Paragraphen umgeschrieben worden sind. Und grundsätzlich halte ich die Business Data Cloud ja für eine spannende und vielversprechende Idee. Aber das ganze Vertragswerk dazu gehört mit zu dem Schlimmsten, was ich jetzt in 15 Jahren SAP gesehen habe. Und ich frage mich ernsthaft, wie gerade kleinere Kunden das sinnvoll handhaben können mit den ganzen Bedingungen, die einem da auferlegt werden. Und ich glaube ehrlicherweise persönlich auch nicht, dass die SAP sich mit diesem kommerziellen Modell einen Gefallen tut und auch nicht, dass die Business Data Cloud das so in der Form eigentlich verdient hat. Ich würde mir wünschen, dass die SAP tatsächlich auf uns hört und auf unsere Bedenken hört und dort nochmal in der nächsten Zeit nachsteuert, damit auch die Business Data Cloud ein Erfolg wird.
Damit sind wir am Ende dieser Folge von Digital gesagt. Herzlichen Dank an Michael Bloch und Sebastian Gress für den Blick hinter die Kulissen der Business Data Cloud. Wir haben gelernt, dass für den Abschluss eines BDC-Vertrags viel gelesen und inhaltlich bewertet werden muss, inklusive umfassender Supplements. Außerdem müssen vor der Aktivierung jeglicher neuer Services die Konsequenzen und eingeräumten Rechte vollständig verstanden sein. Und als zentrale Erkenntnis nehmen wir mit, der Mangel an vertraglicher Klarheit ist mit Abstand die größte Herausforderung. Vielen Dank allen fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert unseren Podcast, hinterlasst gerne eine Bewertung und schaut für weitere Praxisberichte auf impulsant-dsag.de vorbei. Bis zum nächsten Mal.